Ein Regime steht vor der Wahl dieses Jahr, und zwar in Angola sollen im August Wahlen stattfinden. Angola, ein Land im Süden Afrikas und tatsächlich eine ehemalige portugiesische Kolonie. Davon gab es jetzt nicht so viele, deswegen vielleicht das noch als Ergänzung erwähnenswert, auch aus dem historischen Kontext heraus. Denn die Wahlen in Angola dieses Jahr stehen auch unter dem Vorzeichen einer andauernden Auseinandersetzung, die existiert. Die MPLA regiert das Land seit 47 Jahren und die Opposition versucht da natürlich auch irgendwie das mal zu ändern. Angola ist eine autoritäre Präsidialdemokratie, also es gibt Wahlen, aber es ist doch ein relativ autoritäres Land. Und jetzt auch schon häufen sich Meldungen von Repressionsfällen gegen Oppositionelle, vor allem der Partei UNITA. Jetzt habe ich zwei Abkürzungen in den Raum geworfen, genau über den Hintergrund, was diese Abkürzungen bedeuten, wer wofür steht und die ganze Vorgeschichte, die auch zu diesen Wahlen führt. Darum soll es jetzt gleich gehen, weil tatsächlich steckt dahinter nicht nur ein langer Bürgerkrieg, sondern auch ein Unabhängigkeits-, ein Dekolonialisierungskampf, der nicht ohne weiteres irgendwie so selbsterklärend ist. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Rainer Tump. Er ist Entwicklungsberater und berät Entwicklungsprojekte und war selber häufig schon in Angola vor Ort. Ich habe jetzt schon gesagt, MPLA, UNITA sind zwei Namen, die gefallen sind. Angola ist ja 1974 unabhängig geworden, als in Portugal mit der Nelkenrevolution das Regime sein Ende nahm und mit der neuen demokratischen Regierung eine Entkolonialisierung anfing. Und das ist auch der Moment, wo die MPLA und die UNITA und die FNLA groß in Erscheinung treten. Vielleicht so zum Einstieg, zum Verstehen, wer das eigentlich ist. Kannst du kurz so ein bisschen umreißen, was sich hinter diesen Abkürzungen verbirgt?
Ja, die erste Unabhängigkeitsbewegung, die sich gegründet hat, war tatsächlich die MPLA, Movimento Popular da Libertação de Angola, also Volksbewegung zur Befreiung Angolas. Die hat sich 1956 gegründet, also 19 Jahre vor der Unabhängigkeit im Jahr 1975, hat sich dann gespalten in zwei andere Gruppierungen. Das ging über verschiedene Stadien, auch Einflüsse, zum Beispiel das damalige Zaire hat da große Rolle gespielt, hat die unterstützt, aber dann auch einzelne Personen daraus, sodass es zu Spaltungen kam. Also Mobutu, da können sich noch vielleicht einige erinnern. Und ja, aus dieser Erstbefreiungsbewegung MPLA, Volksbewegung zur Befreiung Angola, sind dann zwei weitere entstanden. Einmal, die du schon genannt hast, die UNITA. Die ist 1966 gegründet worden. Und ja, UNITA steht für União Nacional para Independência de Angola, so nationale Einheit für die totale Unabhängigkeit Angolas. Und dann gibt es noch eine dritte Befreiungsbewegung, die Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, die 1962 gegründet wurde. Ja, keine guten Voraussetzungen nach der Nelkenrevolution von 1974. Da gab es nämlich 30 bekämpfende Befreiungsbewegungen. Und vielleicht, ohne ganz zu tief da einzustehen, vereinfacht gesagt kann man sagen, das waren Stellvertreterbewegungen von Weltmächten. Die MPLA wurde vor allem von der damaligen Sowjetunion, Kuba, aber auch der DDR und anderen Staaten des Warschauer Pakts unterstützt. Die UNITA wurde sehr stark durch die USA, aber auch Südafrika unterstützt. Aber auch Kräfte innerhalb von Deutschland spielten da eine Rolle, unter anderem die Hans-Seidel-Stiftung von der CSU. Und die FNLA, das ist vielleicht das Interessante, die wurde ein ganz wirres Spektrum von Unterstützern. Die wurde zum Beispiel von evangelikalen Kirchen in den USA unterstützt, weil Holden Roberto, der Gründer, ein evangelikaler Pastor war, aber auch zum Beispiel von China. Also diese drei Befreiungsbewegungen haben sich Unterstützer gesucht und dann hat praktisch von 1975, als sich nicht einigen konnten auf einen Präsidenten, bis 2002 ein sehr langer und blutiger Krieg, lange Zeit ein Stellvertreterkrieg in Angola gewütet.
Ein Konflikt, der natürlich auch bis heute Folgen hat. Ich würde aber noch mal ganz kurz zurückgehen von dem Punkt, wo es ein Stellvertreterkrieg wird, noch mal so ein bisschen auf die lokale Dimension schauen, weil es gibt ja dann auch einen guten Grund wahrscheinlich, warum sie sich abgespalten haben, als es noch um die Befreiung Angolas von der portugiesischen Kolonialherrschaft ging. Wie sind da die politischen Differenzen im Land selber gewesen, dass es dazu gekommen ist, weil ja eigentlich an und für sich so dieser Anspruch, wir wollen unabhängig sein, als nationalistische Befreiungsbewegung ja erstmal etwas ist, was ja zusammenschweißen sollte.
Ja, politisch waren die Unterschiede vielleicht gar nicht so riesig. Formell standen zwar MPLA und FNLA für ein eher sozialistisches Modell, während UNITA für ein Marktmodell stand, aber das war eigentlich, hat sich kaum in der Politik wirklich so richtig widergespiegelt. Ich denke mir, man muss einfach wissen, dass Angola aus sehr vielen Völkern besteht, die dann als Portugal das Land besetzt hat, zu einem Staat zwangshaft wie überall in Afrika zusammengefasst wurden. Aber es kein breit verankertes nationales Bewusstsein gab. Und wenn man jetzt guckt, woher rekrutierten sich diese drei Bewegungen, dann kann man sagen, die MPLA rekrutierte sich aus der Bevölkerung von Luanda und der Küstenbewohner. Es waren zum großen Teil Kimbundu-sprachige Völker. Die UNITA ist im Hochland entstanden. Und das sind umbundusprachige Völker. Und die FNLA hat ihre große Basis von ehemaligen Kaffeebäuerinnen und Bauern, vielen ehemaligen Sklaven, erhalten. Die war da sehr stark vertreten. Und die Hauptsprache dort ist Kikongo. Also das hat auf jeden Fall, ich will nicht sagen, dass alles eine ethnische Grundlage hat, aber es hat auf jeden Fall eine große Rolle bei der Spaltung dieser drei Bewegungen gespielt.
Das heißt, dass auch die regionale Aufteilung sozusagen sich da nochmal widerspiegelt, die durch die Grenzziehung der Kolonien komplett ignoriert wurde. Das ist auch eine ganz spannende Dimension. Wieso ist es dann direkt nach dieser Unabhängigkeit, die ja im Wesentlichen praktisch von Portugal dann gegeben wurde, also gar nicht unbedingt so ein erfolgreicher Befreiungsschlag allein war durch die Kämpfe, wieso konnte sich da nicht auf eine gemeinsame Regierung geeinigt wurde, sondern ist es dann gleich weitergegangen in der Form eines Bürgerkriegs?
Da gibt es ganz viele Ursachen. Ich würde eine der Hauptursachen war, dass die MPLA, marxistisch-sozialistische orientierte Bewegung damals, sich so stark fühlte, dass sie meinte, die anderen beiden dominieren zu können. Hintergrund ist auch, hinterher stand die Bevölkerung der Hauptstadt mit sehr vielen gebildeten Leuten. Es gab auch relativ viele Angolaner, die in Portugal studiert hatten, also durchaus eine gebildete Schicht, klein, aber einflussreich. Und UNITA und FNLA haben sich nie als gleichwertig anerkannt gefühlt. Das kann man an Protokollen sehen von Treffen und allem Möglichen. Es gab also die Tendenz, okay, ihr dürft auch mitmachen, aber der Präsident wird von der MPLA gestellt oder solche Sachen. Und das haben beide andere Gruppierungen nicht akzeptiert, unter anderem auch, weil Jonas Savimbi und Holden Roberto, also der Chef von der UNITA und von der FNLA, extrem selbstbewusste, auch autoritäre, teilweise gewaltsame Personen waren, die sich nicht hätten unterordnen wollen.
Das heißt, dann kommt das tatsächlich auch zum Bürgerkrieg und das bedeutet natürlich auch, wenn wir reden jetzt gerade von 1975 und dann die Jahre, die darauf folgen, dass wir mitten im Kalten Krieg sind. Also fast jeder Bürgerkrieg auf der Welt wurde da irgendwie zu einem gewissen Grad zu einem Stellvertreterkrieg. Von Angola haben wahrscheinlich die wenigsten Leute wirklich viel mitbekommen, obwohl da unglaublich viele Länder auch sich involviert haben. Was waren da die politischen Interessen, die da reinkamen, jenseits von praktisch dem Üblichen, so die UdSSR sichert sich ihre Interessensphäre, die USA ihre, darüber hinaus, so dass sich so viele Länder dann noch beteiligt hatten? Du hast vorhin gesagt, so China auf der einen Seite auch mit dabei, ganz viel auch Kuba involviert.
Ja, also China ist insofern interessant, weil sie am Anfang nicht als Unterstützer mit dabei waren. Und dann hat der Führer der FNLA, Holden Roberto, den Kontakt zu China gesucht, obwohl er politisch sicherlich kein Maoist oder sowas in der Nähe war. Aber er hat gemerkt, ohne einen ganz großen Verbündeten komme ich nicht weiter. Also hatten wir in Angola die USA, Sowjetunion und China wirklich stellvertretend als Unterstützerinnen. Und die haben unheimlich viel Geld und Waffen zur Verfügung gestellt. Also wenn man den Konflikt in Angola mit dem in Mosambik vergleicht, kann man sagen, der Krieg in Angola wurde mit modernsten Waffen, Panzern, Flugabwehrraketen, Flugzeugen, allem möglichen wirklich mit modernsten Waffen geführt, während der Krieg in Mosambik, der fast parallel lief, vor allem mit Macheten und mit Kleingelibergewehren und so geführt wurde. Also, und das hängt damit zusammen, dass Angola schon damals über sehr viel Öl und sehr viel Diamanten verfügte, auch weitere Rohstoffe. Und das machte Angola eben für alle interessant. Auch Südafrika. Südafrika hat sich dann mit den USA verbündet, auch Unterstützung von den USA bekommen und ist über Namibia nach Angola einmarschiert. Hat dann aber im Verlauf des Krieges eine herbe Niederlage bei Kwitekanavale erlitten und musste sich dann zurückziehen, weil Angola von kubanischen Kräften, die ein paar Wochen vorher eingeflogen waren, um eine Übernahme durch Südafrika zu verhindern. Und die Kubaner haben dann die Südafrikaner zurückgeschlagen.
Das heißt ja eigentlich auch, dass dieser Krieg eine komplette regionale Dimension eingenommen hat. Vielleicht als Ergänzung, wir reden jetzt von dem Südafrika des Apartheid-Regimes an dieser Stelle, für alle, die das gerade nicht so präsent haben, also unter weißer Vorherrschaft auch noch involviert. Ist diese regionale Dimension noch weiter irgendwie größer geworden, dass da noch mal mehr Interessen reinkamen?
Ja, es gab noch, neben Südafrika gab es auf der Seite der Unterstützer der MPLA zwei wichtige Länder, und zwar Kongo-Brazzaville und die heutige Demokratische Republik Kongo, damals Zaire. Die haben einerseits immer wieder versucht zu vermitteln, um den Krieg zu beenden. Andererseits haben sie aber auch massiv in den Krieg eingegriffen. Vor allem das damalige Zaire hat auch die MPLA sehr stark mit Waffen unterstützt und Flughäfen zur Verfügung gestellt, über die dann Waffen geliefert werden konnte. Darüber hinaus ist die MPLA auch von den anderen, in Anführungsstrichen, sozialistischen Bruderländern wie Simbabwe, Mosambik unterstützt worden, die allerdings nicht so viele finanzielle Mittel hatten. Das war eher eine symbolische Unterstützung. Wichtig waren hier vor allem von den regional Zaire und Südafrika.
Jetzt war ja auch gerade vor nicht allzu langer Zeit am 4. Mai der nationale Gedenkfeiertag, Kasinga-Tag, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, wo an einen Massaker, das während diesem Krieg verübt wurde, erinnert wurde. Wie sah denn dieser Krieg auf der Ebene der Bevölkerung aus? Sind die davon stark betroffen gewesen? Wie sehr hat sich das als wirklich Bürgerkrieg zwischen praktisch den Leuten, die sich nicht den Milizen angeschlossen haben oder den Konfliktparteien ausgewirkt?
Ja, ich hatte die Gelegenheit, erst 1998 nach Angola zu gehen. Also die Geschichte vorher kenne ich auch eigentlich auch nur von Erzählungen und so, aber die Jahre 1998 bis 2002 habe ich selber noch das Kriegsgeschehen selber noch erlebt. Muss ich das vorstellen, das Land war praktisch zweigeteilt. Die Küstenregion war unter der Kontrolle der MPLA und das gesamte Hochland, was zwei Drittel des Landes ausmacht, also was bis nach Sambia und Kongo rübergeht und im Süden bis nach Namibia, das war unter Kontrolle der UNITA. Und es gab überall Checkpoints. Und für mich war zum Beispiel die erste Erfahrung, ich bin in den Süden nach Menonge geflogen. Und als das Flugzeug über dem Flughafen von Menonge war, ein kleines Flugzeug, ist es auf einmal in Schrägstellung gegangen und so in einem ganz kleinen Loopings dann runtergefahren. Wer das noch nicht miterlebt hat, das ist wirklich eine erschreckende Wahl. Weil die Gefahr war, wenn man früher schon in den Sinkflug geht, dass das Flugzeug dann abgeschossen wird. Also dieses Risiko, ja, das hat auch uns als Berater begleitet. Und dann, wenn ich dann in einer Provinzstadt war, dann konnte man vielleicht so 10 Kilometer rausfahren. Und dann kam man an einen Checkpoint und brauchte dann wirklich gute Begleitung, die sich gut auskannte. Das war dann der letzte Checkpoint der MPLA, die diese Stadt kontrollierte. Und das gesamte Umland war von der UNITA kontrolliert. Ich habe dafür den Deutschen Caritasverband Nothilfeprojekte begleitet. Und eine unserer wichtigsten und schwierigsten Aufgaben mit den Partnern zusammen war, uns Korridore zu schaffen, damit wir Saatgut, aber auch Nahrungsmittel, landwirtschaftliche Werkzeuge in von der UNITA kontrollierte Gebiete bringen konnten. Und wir haben ständig auf diesen Fahrten ständig Flüchtlinge getroffen. Insgesamt waren fast 4 Millionen Menschen zwischendurch entweder im Ausland oder Binnenvertriebe. Also der Krieg hat vor allem im Hochland wirklich das Land über viele, viele Jahre, kann sagen über 27 Jahre geprägt und hat jegliche wirkliche Entwicklung verhindert.
Ja, die Dauer von diesem Krieg ist ja auch ziemlich beeindruckend. Von diesem Moment in den 70ern bis 2002 ging es an, aber 1990 gibt es nochmal eine Wende. Logischerweise, dass vor allem was die Unterstützung aus dem Ausland angeht mit dem Ende des Kalten Krieges. Aber logischerweise endet damit nicht automatisch der Konflikt vor Ort zwischen diesen Fraktionen. Aber es gab ja den Versuch dann zu sagen, so, wir bilden jetzt irgendwie eine Regierung, bei der alle vertreten sind. Und stattdessen wurden aber die Kämpfe nochmal weitergeführt. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass es dann nochmal bis 2002 andauern musste, bevor endgültig die Kampfhandlungen eingestellt wurden?
Ja, das ist wirklich ein trauriges Kapitel der angolanischen Geschichte, weil es gab 1991 das Abkommen von Bicès, was demokratische Wahlen vorsah und wo sich die Parteien wirklich auf Waffenstillstand, dann auf einen Friedensprozess geeinigt haben. Dann hat es 1992 auch Wahlen gegeben. Die sind auch gar nicht mal so schlecht angelaufen, aber kurz vor dem Wahltag und während der Wahltage gab es massive Gewalt, vor allem gegen UNITA-Anhänger in der Hauptstadt Luanda. Da sind mehrere hundert vermutlich, also offizielle Zahlen gibt es nicht, aber mehrere hundert, vielleicht auch mehrere tausend UNITA-Anhänger umgebracht worden während der Wahltage und kurz danach. Und als dann MPLA nach etwas dubiosen Auszählungsprozessen dann sich als Sieger erklärt hat, hat der UNITA-Führer Jonas Savimbi das Wahlergebnis nicht anerkannt, hat sich in die Berge zurückgezogen und hat den Krieg wieder angefangen. Er konnte sich das erlauben, weil er die Diamantengebiete im Hochland des Landes kontrolliert hat und da praktisch über unermessliche Reichtümer darüber verfügte. Und dann kriegte er zwar die Waffen nicht mehr kostenlos von den USA, konnte sich aber über französische Händler, aber auch aus Südafrika und so, konnte er sich Waffen beschaffen und hat es dann geschafft, innerhalb von relativ kurzer Zeit mehr als 2/3 des Landes wieder zu kontrollieren. Und leider hat dann der Krieg eben noch so lange, wieder nochmal von 1992 bis 2002, angedauert und nochmal zigtausende Menschenleben gekostet, bis Savimbi dann interessanterweise mit Unterstützung des amerikanischen Geheimdienstes im Jahr 2002 dann getötet wurde.
Das ist ja dann auch praktisch der Ende von dem Bürgerkrieg, weil in dem Moment der Rest praktisch die Kampfhandlung einstellt. Aber du hast jetzt gerade gesagt, dass sie 2/3 des Landes kontrolliert haben und trotzdem ist ja praktisch die MPLA die letzten 47 Jahre eigentlich die Regierungspartei sozusagen. Und jetzt auch die dann nach 2002 an der Macht geblieben ist, erstmal. Wie erklärt sich dieses Kräfteverhältnis? Ist das einfach sozusagen Landregionen, die relativ unbesiedelt sind? Oder woher kommt das?
Ja, ein Viertel der Bevölkerung Angolas lebt tatsächlich in Luanda. Und wenn man noch Vorstädte von Luanda dazu sein, dann kann man fast sagen, ein Drittel der Gesamtbevölkerung Angolas lebt im Umkreis von Luanda. Das ist schon ein wesentlicher Machtfaktor. Aber es gibt Städte wie Huambo, Malanje, Lubango, die alle über eine Million Einwohner haben. Also das Land es ist durchaus nicht dünn besiedelt, aber vereinfacht könnte man vielleicht sagen, dass der Kimberley-Prozess, der ein Transparenz beim Diamantenhandel erfordert, hat den Handel mit Diamanten erschwert. Das hat die UNITA geschwächt. Und in den 90er Jahren sind immer mehr Ölquellen erschlossen worden. Also Angola war teilweise zweitgrößter Produzent Afrikas beim Öl. Und damit war die MPLA, hatte einfach die größeren Ressourcen, weil Diamanten konnten zwar noch verkauft werden, aber illegal, nicht mehr über den offiziellen Markt. Und damit war der Preis von Diamanten stark gesunken für die angolanischen Verkäufer und die mit der UNITA zusammenhingen, während das Öl in großem Maße vorhanden war und die MPLA damals über große Reserven verfügte und bis heute auch verfügt. Das kann man jetzt auch im Wahlkampf sehen. Also da wird jetzt Gelder, die eigentlich dringend für irgendwelche soziale Fragen oder was gesagt, Gesundheit, Bildung und sowas notwendig werden, die werden jetzt von der MPLA-Führung eingesetzt, um ganz gezielt bestimmte Bevölkerungsgruppen in Anführungsstrichen einzukaufen. Also Öl spielt in der angolanischen Geschichte seit den 50er Jahren eine ganz wichtige Rolle.
Und damit sind wir jetzt auch wieder bei den anstehenden Wahlen eigentlich angekommen. Die letzten 20 Jahre ohne Bürgerkrieg, aber immer noch logischerweise mit den Folgen dieses Bürgerkriegs irgendwie beschäftigt. Wie stark sind da eigentlich momentan noch so die Auseinandersetzungen um, was da passiert wurde, was für Verhältnisse auch noch irgendwie aufgearbeitet werden müssen, was da alles in diese Wahl reinfließt?
Ja, muss man erstmal sagen, dass es für viele Beobachterinnen und Beobachter verwunderlich ist, dass die letzten beiden Wahlen so friedlich verlaufen sind, weil es gab im Vorfeld massive Manipulation seitens der MPLA, auch bei diesen Wahlen wieder. Es wird ganz gezielt, wird die Wählerregistrierung in Hochburgen der Oppositionsparteien erschwert, dass es ganz wenig Registrierungen nur gibt oder die Wahlmaschinen fallen aus und Tausende von Menschen, die sich eigentlich registrieren wollen, können nicht, weil ihr Distrikt also als Hochburg einer Oppositionspartei gilt. Und das hat es dieses Jahr gegeben, das hat es aber auch bei den letzten beiden Wahlen gegeben. Und da hat es zwar Proteste aus dem In- und Ausland gegeben, aber es ist trotzdem mehr oder weniger friedlich geblieben. Und das, ja, wenn man die angolanische Geschichte kennt, die ja doch über viele Zeiträume blutig war, dann ist das ein bisschen verwunderlich. Jetzt gibt es allerdings ein Bündnis der Oppositionsparteien zum ersten Mal. Die sind vorher immer gegeneinander angetreten. Jetzt haben sie sich zu einem großen Bündnis zusammengeschlossen. Und es gibt zum ersten Mal tatsächlich so was wie eine realistische Chance der Opposition, die MPLA bei den Wahlen zu besiegen. Jetzt ist die Nervosität groß und man hört Stimmen, vor allem von jungen Männern in Luanda, aber auch aus anderen Städten, dass sie eine weitere Manipulation der Wahl durch die MPLA nicht mehr akzeptieren werden. Also da gibt es durchaus das Risiko, dass es nach den kommenden Wahlen im August, vor, während oder nach den Wahlen doch zu stärkeren gewaltsamen Auseinandersetzungen kommen könnte.